Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Selbstfindung. Wie findet man heraus, wer man ist, wer man sein will und was man im Leben so machen möchte? Darüber spreche ich mit der Psychologin und Autorin Stefanie Stahl. Bekannt vor allem auch für ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«, welches in 2024 mit über 3,2 Millionen verkauften Exemplaren zum 8. Mal hintereinander Spiegel-Jahresbestseller wurde. Ein absoluter Rekord. Darüber hinaus hat sie selbst 2 Podcasts, in denen sie Fragen aus ihrem Praxisalltag beantwortet und psychologische Einsichten in Themen wie Bindungsangst, toxische Beziehungen und persönliche Entwicklung gibt. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist, liebe Steffi.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch, Yael.
Es geht um Selbstfindung. Ich finde, das ist ja so ein Wischiwaschi-Begriff. Erklärst du uns den mal?
Ja, der ist tatsächlich ein bisschen Wischiwaschi. Und was bedeutet es letztlich? Es bedeutet eigentlich, dass ich mal so herausfinde, was mich eigentlich so ausmacht, was so meine Charaktereigenschaften sind, was meine Stärken sind, wo aber auch meine Herausforderungen liegen. Und ganz wichtig eben auch, dass ich einen ganz guten Kontakt zu all meinen Gefühlen habe, dass ich mir erlaube, alle Gefühle zu fühlen, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht lerne, sie gut zu regulieren, aber dass sie erstmal da sein dürfen, weil Gefühle verraten ja auch immer etwas über unsere Bedürfnisse. Und es gibt halt nicht wenig Menschen, die sind sozusagen überangepasst. Das heißt, die haben zumeist schon in der Kindheit gelernt, sehr vereinfacht ausgedrückt, wenn ich will, dass du mich magst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und die zu sehr im Außen ausgerichtet sind und deswegen oft so das Gefühl haben, sich selbst ein bisschen zu verlieren, wenn sie im engeren Kontakt mit anderen Menschen sind oder oft zu sehr nach den Erwartungen anderer Menschen zu leben. Und das geht, wenn es halt stärker ausgeprägt ist, auch mit Gefühlen einher, wie ich funktioniere eigentlich nur noch. Und genau da setzt eigentlich diese Selbstfindung auch an. Was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Wünsche, mal unabhängig davon, was andere Menschen von mir erwarten oder was meine Eltern sich vielleicht vorgestellt haben für mein Leben? Und das meint man eben mit Selbstfindung. Also so zu sich zu finden, so ein klares Gespür für sich selber zu haben, was ja auch nicht heißt, dass ich rigoros und stur immer mein eigenes Ding mache. Natürlich bin ich kompromissfähig, natürlich kann ich nachgeben und natürlich, sonst kann ich ja gar nicht erfolgreich irgendwo sein, mache ich auch mal Dinge, auf die ich gerade überhaupt keinen Bock habe. Das gehört einfach zum Leben dazu. Aber im Großen und Ganzen weiß ich, wer ich bin und wo ich stehe im Leben.
Und ist das wichtig für unsere psychische Gesundheit? Also ist man krank, wenn man sich noch nicht selbst gefunden hat?
Krank ist ein viel, viel zu starker Begriff. Aber wenn ich immer in der Überanpassung lebe, kann das natürlich auch zu psychischen und manchmal auch zu körperlichen Erkrankungen führen. Also das beste Beispiel ist da eigentlich der Burnout. Mhm. Menschen, die im Burnout landen, sind in der Regel immer überangepasst. Das heißt, sie versuchen möglichst alle Erwartungen perfekt zu erfüllen und sie haben nicht gut genug gelernt, sich gesund abzugrenzen, sprich einfach auch mal Nein zu sagen. Und für eine gesunde Abgrenzung ist es ja erforderlich, dass ich überhaupt meine Grenzen spüre. Mhm. Und auch meine Grenzen der Belastbarkeit. Dafür brauche ich ein Gefühl für mich. Und die Überangepassten, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, haben ja schon oft in der Kindheit trainiert, zu gucken, was will Mama, was will Papa. Und haben dadurch auch automatisch mittrainiert, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle gar nicht so wichtig zu nehmen. Weil es wichtiger war, um des Friedens willen oder um Liebe und Zuneigung von den Eltern zu bekommen, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Und dadurch haben überangepasste Menschen oft nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen und ihren Bedürfnissen und merken dann auch oft gar nicht, wenn sie eigentlich schon weit über dem Limit sind. Und dann kommt irgendwann dieser Burnout, dieser komplette Zusammenbruch des Systems und dann geht gar nichts mehr. Und dann lernen sie häufig in psychosomatischen Kliniken erstmal wieder einen Kontakt zu sich selber zu finden, um ihre Bedürfnisse viel besser zu spüren und auch viel früher in der Zukunft zu merken, wo sie mal eine Pause brauchen. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel, wie es eben auch zu psychischen Erkrankungen führen kann, wenn man zu überangepasst ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, das möchte ich auch nicht verschweigen, die Überabgegrenzten. Die Überabgegrenzten kommen oft aus einer ähnlichen Kindheit. Im Grunde mussten sie sich zu viel anpassen, aber irgendwann haben sie innerlich beschlossen, pass mal auf, ihr könnt mich mal alle. Ich mache nur noch mein eigenes Ding und mache stur, was ich möchte. Ich pfeife auf eure Anerkennung. Ich bin sozusagen meine eigene autonome Insel. Und die sind nicht zu angepasst, sondern das sind eigentlich die Leute, die immer so gegen die Erwartungen handeln. Also denen es unheimlich schwerfällt, sich anzupassen, in denen Erwartungen Druckgefühl auslösen. Und auch das ist natürlich nicht gesund, weil sie oft Schwierigkeiten haben, sich wirklich auf Beziehungen liebevoller einzulassen, sich wirklich zu öffnen, zu vertrauen, weil sie natürlich häufiger auch anecken. Also sie haben auf der Beziehungsebene dadurch eben auch öfter Stress und Stress führt eben häufig zu psychischen Problemen und manchmal eben auch zu körperlichen.
Du hast es schon angedeutet, es hat auch was mit der Erwartungshaltung der Eltern zu tun oder man versucht es ihnen recht zu machen. Das heißt, es ist ein Prozess, der in der Kindheit beginnt und über die Pubertät sich wahrscheinlich erstreckt. Kannst du den Prozess beschreiben? Wann beginnt diese Selbstfindung und wo müsste sie abgeschlossen sein?
Unser Selbstwertgefühl, das entwickeln wir ja sehr früh, schon in den ersten Lebensjahren. Das hängt ganz stark davon ab, ob wir eine sichere Bindung zu unseren Eltern oder wichtigsten Bezugspersonen empfinden. Und dieses Selbstwertgefühl geht einher mit so einem Lebensgefühl wie, ich bin okay und da draußen gibt es Menschen, denen ich vertrauen kann. Und diese Kinder lernen halt früh, einerseits sich irgendwo anzupassen, wo es nötig ist, aber auch altersgemäß so für sich einzutreten. Ja, die lernen auch früh, es macht durchaus mal Sinn, um was zu kämpfen. Die lernen sehr früh, Beziehungen sind etwas, dem ich nicht nur ausgeliefert bin und mich da irgendwie anpassen muss und das irgendwie über mich ergehen lassen muss, sondern Beziehungen kann ich mitgestalten. Und das ist natürlich außerordentlich gesund. Das heißt, die können mit einem guten Gefühl Ja sagen, die können auch mit einem guten Gefühl Nein sagen. Und die wachsen oft so ganz natürlich auf in so einer Selbstfindung. Das heißt, die haben auch später oft gar nicht so das Thema, dass sie sagen, ja, ich muss mich mal selbst finden und ich weiß gar nicht, wer ich bin und was ich will. Das ist oft auch gar nicht so deren Thema, weil die früh die Erlaubnis bekommen haben, dass sie eigentlich sie selbst sein dürfen. Und deswegen ist das ein Prozess, der schon in der Kindheit über die Pubertät und so weiter stattgefunden hat, dass sie natürlich auch in der Pubertät sich auschecken, auch ein Stück weit selbst finden müssen. Das ist auch gesund und normal in der Pubertät, aber das ist bei denen ein natürlicher Prozess. Und die anderen, die stellen dann meistens irgendwann fest, oft im Erwachsenenleben, irgendwie läuft hier irgendwas falsch. Ich lebe eigentlich nicht das Leben, was ich leben wollte. Ich bin sehr oft unzufrieden. Ich fühle mich nicht wirklich wohl in manchen Lebensbereichen. Vielleicht habe ich einen Job gewählt aus einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis, obwohl eigentlich mein Herz ganz für was anderes schlägt. Oder ich habe einen Job gewählt, weil ich die Erwartung meiner Eltern erfüllt habe. Oder auch in Beziehungen, dass man so das Gefühl hat, wow, irgendwie finde ich nicht so mein richtiges Glück auch in Beziehung. Das muss nicht so sein. Nicht jeder Überangepasste ist unglücklich und nicht jeder überabgegrenzte Autonome ist unglücklich. Aber das sind eher die Kandidaten, die stärker mit diesem Thema später zu tun haben. Was will ich eigentlich wirklich? Und wo will ich eigentlich hin?
Das heißt, man sucht sich die berufliche Laufbahn, aber vielleicht auch die Partnerschaft so, dass es dieses Gefühl, das man hat oder in dem man lebt, eher fixiert und nicht erlaubt, sich zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
Man trifft halt Entscheidungen, die nicht unbedingt so nah bei einem selber sind. Also die man nicht im guten Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen trifft, sondern eher vielleicht aus rationalen Erwägungen oder aus sehr diffusen Gefühlen. Denn das ist ja ein Punkt, den die Betroffenen, die sich nicht gut selbst gefunden haben, häufig sagen, ich weiß ja häufig selber gar nicht, was ich will. Mhm. Das haben wir ganz viel bei Überangepassten. Die haben oft so ein diffuses Gefühl von, ja, nein, ich weiß nicht. Die leben auch oft in so einem Jein, ja, aber. Das ist alles so ein bisschen diffus, weil es ihnen zum Teil auch wirklich schwerfällt, zu unterscheiden zwischen den Erwartungen, die an sie gestellt werden und dem, was sie selber wollen. Die kriegen das gar nicht mehr so richtig sortiert. Also das kann ja zum Beispiel oft auch mal so in Bindungsangst münden. Und Bindungsängstliche haben oft so einen Druck, in Beziehungen, da fühlen sie so viel Druck, dass sie Erwartungen erfüllen müssen und die formulieren auch öfter, ich weiß jetzt gar nicht, was ich für meinen Partner empfinde, weil der hat ja die Erwartung, ich muss ihn lieben, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich den lieb oder nicht lieb, weil sie gar nicht mehr so richtig unterscheiden können zwischen ihrem Gefühl für den anderen und das, was sie meinen, was von ihnen erwartet wird. Und da kommt man natürlich ins Schwimmen bei allen möglichen Lebensentscheidungen.
Und dann muss es irgendeinen Krisenmoment geben, damit man diesen neuen Selbstfindungsprozess einleitet? Oder was ist ein typischer Auslöser?
Sind ganz häufig Krisen. Also Krisen sind oft wie so ein Katalysator für eine persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, man kommt aus einer ganz gescheiterten Partnerschaft und fragt sich zum Beispiel, das habe ich auch zum Teil in meinem Therapie-Podcast, so die Frage, sag mal, wie konnte es eigentlich sein, dass ich in dieser Beziehung das so lange mitgemacht habe? Das ist nach einer gescheiterten Beziehung eine sehr häufige Frage. Warum habe ich dieses Theater überhaupt so lange mitgemacht? Warum habe ich mir das alles gefallen lassen? Warum habe ich nicht viel früher Grenzen gezogen? Und dass die Leute dann so aufwachen und sagen, was ist denn da mit mir los, dass ich immer wieder an die Falschen gerate? Oder es ist eine krasse berufliche Krise, ja, wo man sagt, ich muss meinem Leben hier mal eine andere Richtung verpassen. Aber dafür muss ich erstmal rausfinden, was ich will. Und das sind oft so starke Motivationen zu sagen, ich muss mich jetzt mal selbst reflektieren. Wo stehe ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse etc. pp.
Heute ist es ja eigentlich gut möglich, frei zu wählen. Also wir haben ja nicht mehr so viele Zwänge und dann denkt man manchmal, ist das vielleicht ein Luxusproblem? Es gibt Gesellschaften und Lebenszustände und Orte auf dieser Welt, wo man um sein Überleben kämpfen muss. Sind das dann irgendwie so ein bisschen eitle Probleme, die wir heute hier besprechen und auch fühlen?
Ja und nein. Wenn der Druck von außen sehr hoch ist, da ist so klar, was man zu tun hat. Und dann hat man auch Bock, um sein Überleben zu kämpfen, weil man will ja nicht sterben. Dann sind die Maßstäbe so klar. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man in der Schule ist. Na, man geht zur Schule, man hat die und die Fächer und manche Fächer findet man todeslangweilig, andere macht man gern. So, dann ist die Schule irgendwann vorbei und jetzt muss man plötzlich selber wählen. Jetzt ist man auf sich selbst zurückgeworfen. Jetzt ist man in der Verantwortung, weil Wahlmöglichkeiten bedienen zwar den Wert Freiheit sehr gut, aber nicht den Wert Sicherheit. Das heißt, da wo ich wähle, muss ich auch die Verantwortung für meine Entscheidungen übernehmen. Und da laufe ich auch Gefahr, mich falsch zu entscheiden. Mhm. Und ich bin zum Teil auch überfordert mit den vielen Wahlmöglichkeiten. Ich meine, das kennen wir alle im Kleinen, ohne dass wir irgendwie ein großes Selbstfindungsproblem haben. Wenn ich abends überlege, ich will irgendwas bei Netflix gucken, nervt mich auch schon fast die Auswahl der Filme. Viele Wahlmöglichkeiten machen nicht unbedingt glücklicher. Darüber gibt es auch Studien, dass die Jugendlichen von heute viel unglücklicher sind mit ihren ganzen Möglichkeiten, weil diese Wahlmöglichkeiten auch überfordern und letztlich auch vieles nicht mehr als besonders erscheinen lassen.
Du hast vorhin schon gesagt, manchmal muss man ja auch so Kompromisse leben und eingehen. Das heißt, wie weit kann ich denn das überhaupt ausagieren, authentisch zu sein und authentisch leben zu wollen? Es wird ja dann auch irgendwann zu egoistisch, nicht vereinbar mit der Gesellschaft, mit den anderen Menschen.
Eigentlich sind die psychisch gut reflektierten und ausgeglichen, die also diese gute Balance haben zwischen Bindung und Autonomie. Bindung heißt, ich muss mich immer ein Stück weit anpassen bei der Bindung, also bei Beziehungen, egal welcher Art, ob das zu meinem Nachbarn ist, zu meinem Liebespartner. Bei Bindung geht es immer um die Frage, was haben wir gemeinsam, wie kommen wir miteinander klar? Und wo müssen wir gegebenenfalls einen Kompromiss aushandeln. Bei der Autonomie geht es immer um die Frage, wo unterscheide ich mich von dir, wo möchte ich einen anderen Weg gehen? Und diese sicher gebundenen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die können beides ganz gut. Also die können für sich eintreten, wenn es ihnen wichtig ist und sich auch mal durchsetzen. Die können aber auch Kompromisse schließen oder einfach mal nachgeben, ohne dabei jeweils so ein schlechtes Gefühl zu haben. Das heißt, die sind schon sehr authentisch und sie haben diese Wahlfreiheit zwischen Ja sagen und Nein sagen. Ich sage immer, der selbstreflektierte Mensch oder der in der guten Balance ist, ist auch oft der bessere Mensch, weil die halt auch nicht permanent um ihr Selbstwertgefühl kämpfen müssen. Je reflektierter ich bin und je klarer ich für mich bin, desto empathischer kann ich letztlich auch auf andere Menschen eingehen. Denn wenn ich innerlich immer eine Baustelle habe, und die Baustelle heißt ja am Ende des Tages mein Selbstwertgefühl.
Das ist ja eigentlich das Epizentrum von allem. Wenn ich im Grunde, sei es bewusst oder unbewusst, immer so ein bisschen um meinen Selbstwert zitter, dann habe ich innerlich nicht so die Entspanntheit, immer mich auch wirklich auf andere Leute einzustellen und auch mal richtig empathisch zu sein.
Wenn ich dir so zuhöre, dann fallen mir ganz viele Menschen ein, die genau dazu passen. Also die Überangepassten und die Bockigen. Wann sollte man sich damit beschäftigen, sich selbst zu finden? Braucht es dann immer ein Unglücksgefühl oder ein Unglücksgefühl vielleicht bei der Familie oder den Freunden?
Nö. Also viele war ja Psychologie inzwischen Gott sei Dank viel, viel ernster genommen wird. Viele finden das einfach auch spannend. Die finden das wichtig, die möchten sich gerne persönlich weiterentwickeln. Und das kann ja auch eine unheimlich spannende und tolle Reise sein, die Reise zu sich selbst. Insofern muss das überhaupt nicht mit Unglück einhergehen. Und ich denke auch, dass sich die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer jetzt wiedererkannt hat in dem, was ich sage. Und wenn man sich dabei eben ertappt, ja, ich gehöre tatsächlich zu denen, die immer so treue Erwartungserfüller sind und lasse mich oft selbst dabei zu kurz kommen, dann kann man sich eben mal auf den Weg machen. Und wenn man sagt, ich fühle mich eigentlich eher ertappt bei dieser bockigen Fraktion, wie du sagst, die eher schnell in Trotz und Widerstand gehen, dann kann man sich einfach auch aus einem positiven Motiv da auf den Weg machen und sagen, ja, eigentlich ist das ja auch doof. Denn im Grunde genommen sind ja die Bockigen letztlich genauso unfrei wie die Angepassten. Wenn ich immer erst hören muss, was du willst, damit ich weiß, was ich nicht will, bin ich genauso unfrei, wie wenn ich überangepasst bin und direkt das mache, was du willst.
Wenn man jetzt so in den sozialen Medien unterwegs ist oder auch zu Veranstaltungen geht, wo Motivationscoaches und Trainer auftreten, dann wird immer sowas gesagt, dass man sich entwickeln kann dahin, wo man sich hin entwickeln möchte. Also da geht es nicht um Selbstfindung, sondern um Selbstneuerfindung. Ich glaube, da redet man auch von Glaubenssätzen, dass man sich nur lange einredet, so kann ich sein und dann wird das schon. Ist das nicht dann eher schädlich, weil man sich ja dann noch weiter von seinem authentischen Ich entfernt?
Glaubenssätze spielen in allen Ansätzen, auch in meinen, eine ganz wichtige Rolle, weil die Glaubenssätze sind eigentlich die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Also wenn ich ein labiles Selbstwertgefühl habe, dann lässt sich das zusammenfassen in so einem Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich genüge nicht so. Insofern, die sind schon so oder so wichtig. Aber ich weiß, was du meinst und ich stimme dir dazu. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Selbstfindung und Selbstoptimierung. Ich benutze das Wort Selbstoptimierung zum Beispiel kategorisch überhaupt nicht, weil bei mir geht es immer nur um Selbstreflexion. Und da geht es wirklich darum zu finden, was mich ausmacht, inklusive meiner Schwächen, also auch die anzuerkennen. Also dass man wirklich mal als erstes den Ist-Zustand erfasst, wo stehe ich überhaupt, um dann zu sagen, wo kann ich dran arbeiten. Und die sich selbst neu erfinden, davon bin ich überhaupt keine Freundin, weil das ja impliziert, dass ich so, wie ich bin, schon mal nicht okay bin, dass ich mich neu erfinden muss. Mein Ansatz ist genau von der anderen Seite zusammengefasst, könnte er so lauten, nun versteh doch endlich mal, dass du genügst, so wie du bist. Mhm. Weil das ist ja immer, wie gesagt, dieses Epizentrum, dass Menschen eigentlich gegen sich selber sind, weil sie sich nicht so mögen, wie sie sind und deswegen alle möglichen seelischen Veranstaltungen machen, um anderen Menschen dann doch zu gefallen. Also dass sie eben nicht authentisch ihr Leben leben, sondern überangepasst oder überabgegrenzt.
Du hast betont, wie wichtig Kindheit, Erziehung und ja Erlebnisse in dieser Zeit sind. Was können wir denn als Eltern richtig machen, damit unser Kind sich immer genug fühlt und sich geliebt fühlt?
Das Wichtigste ist tatsächlich, dass man seine Kinder liebt und zwar für das, was sie sind. In den ersten Jahren ist auch eine gewisse zeitliche Verfügbarkeit wichtig. Wir haben leider die Tendenz, dass die Kinder zu früh in die Kitas abgegeben werden, was auch nicht gut ist für die Gehirnentwicklung der Kinder. Wenn ich meinen Kindern eine sichere Bindung mitgeben kann, ist das ein Geschenk fürs Leben, weil mit der sicheren Bindung geht auch das Urvertrauen einher. Und für eine sichere Bindung brauche ich eigentlich zwei Dinge. Das eine ist diese Liebe und auch eine gewisse Feinfühligkeit, weil gerade in den ersten Lebensjahren können die Kinder ja gar nicht richtig kommunizieren, was sie brauchen und wie es ihnen geht. Also, dass man sich da ganz gut einfühlen kann. Aber einfach auch eine gewisse zeitliche Präsenz. Also, dass eben nicht permanent wechselnde Bezugspersonen da sind. Weil gerade in den ersten zwei Lebensjahren geht es ganz viel um das Empfinden von Sicherheit bei Kindern. Dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich geborgen und aufgehoben fühlen in der Welt. Und diese Sicherheit spenden halt die Bindungspersonen am allermeisten. Und im weiteren Leben ist es natürlich, die Liebe bleibt, dass die wichtig ist und dass das Kind grundsätzlich das Gefühl hat, Mama und Papa lieben mich für das, was ich bin und nicht für das, was sie gerne hätten. Und da ist natürlich auch gut, so ein bisschen die Autonomie zu unterstützen, dass das Kind eben auch seine Freiräume hat, dass es mal mitdiskutieren kann, dass man es auch so ein bisschen altersgerecht ihm was zutraut. Wir haben heutzutage dann auch wieder eine gewisse Tendenz zur Überbehütung. Und wenn diese beiden Grundlinien so stimmen einigermaßen, muss es auch nicht perfekt sein. In der Psychologie sagt man immer, Eltern müssen hinreichend gut sein, dann gelingt ganz viel und Kinder verzeihen auch viele kleinere Erziehungsfehler, wenn die großen Linien stimmen.
Mhm. Kommt es öfter vor, dass Eltern eher die Leistung ihrer Kinder respektieren und wertschätzen und das Kind dahinter nicht so sehr, also wenn das nicht performt?
Das kommt immer wieder vor, dass die Leistung überbewertet wird. Es kommt auch vor, dass das Kind nicht richtig wahrgenommen wird, weil die Eltern sehr mit sich beschäftigt sind. Das ist natürlich jetzt auch so ein Fluch mit diesen Handys, dass die Eltern viel mehr geneigt sind, auf ihr Handy zu gucken, als wirklich in Interaktion mit ihrem Kind zu gehen und wirklich auch psychisch bei dem Kind zu sein. Ein großes Geschenk in jeder Beziehung, nicht nur zwischen Eltern und Kindern, sondern überhaupt, ist diese emotionale Präsenz. Also jeder Mensch empfindet es als enorm angenehm, wenn er ein Gegenüber hat, das sich wirklich für einen interessiert und das einen wirklich versteht. Das ist einfach so ein schönes Gefühl. Und viele Menschen sind heutzutage immer so schnell abgelenkt.
Wir haben jetzt ganz viel über so seelische Aspekte, also das nicht so Greifbare gesprochen. Welche Rolle spielt denn der Körper, gerade wenn ja das Thema Selbstfindung in der Pubertät so losgeht oder verstärkt auftritt, Körperform, Schönheit, und das ist ja auch wieder geprägt durch die sozialen Medien. Also welche Rolle spielt der Körper in diesem Prozess?
Extrem, extrem, extrem. Es ist leider so, ich denke, das wird sich auch nie wirklich ändern, dass Schönheit einfach wahnsinnig geliked wird. Wir Menschen sind einfach auch so ein bisschen ausgerichtet auf das Schöne, auch weil das Schöne uns einfach anzieht. Das scheint sehr, sehr stark auch in unseren Genen verankert zu sein. Und wenn man da nicht so die guten Karten erwischt hat im Genspiel, da haben die meisten schon dran zu kauen. Also Mädchen, die sich nicht hübsch finden, aber auch die Jungs. Wenn sie zu dünn sind, wenn sie nicht so ein männlicher Typ sind, ne, wenn sie so ein Typ sind, auf dem die Mädchen überhaupt nicht stehen. Das macht ganz, ganz viel aus, mit dem Selbstwertgefühl vor allem.
Und wie geht man damit um?
Ich würde auf zwei Ebenen ansetzen. Das eine ist die radikale Akzeptanz. Ja, so ist es eben. Übrigens bin ich damit nicht allein. Aber durch die Social Media meint man ja inzwischen, alle würden so super aussehen. Nur ich bin diejenige, die da irgendwie die Arschkarte gezogen hat. Aber das war natürlich früher anders. Da hat man sich auch verglichen. Mal im Schwimmbad oder beim Sportunterricht oder überhaupt. Aber man ist nicht permanent mit Superbeauties vollgefüttert worden. Ja, und Superfiguren. Also einmal so akzeptieren, würde ich sagen, gibt aber noch andere Sachen, die mich ausmachen. Und dafür bin ich der Typ, also das sage ich, mach das Beste aus deinem Typ. Musst du ja eigentlich alles so stehen lassen. Ne?
Und zumal, ich bin ja in der Schönheitsbranche auch unterwegs als Hautärztin, ne? Da geht es ja nicht immer nur um Medizinisches, sondern auch um Kosmetisches. Und ganz oft sind gerade die besonders schönen Menschen auch sehr unglücklich, weil sie natürlich wissen, dass Schönheit auch vergänglich ist. Oder dann gibt es Schönheitsmoden und dann passt man gerade wieder nicht in die Mode. Oder man ist genau für irgendjemanden nicht schön genug, weil dann doch irgendwie das Beuteschema nicht passt. Das ist ja auch alles so relativ.
Absolut, genau. Also ich kenne so viele Menschen, die jetzt nach gängigen Schönheitsidealen nicht so besonders schön sind, aber die sehr, sehr glücklich sind mit ihrem Leben.
Ich finde ja Menschen, die sich so selbst gefunden haben und die so in sich ruhen, wahnsinnig attraktiv. Also da springt so viel über, dass die also von innen heraus massiv leuchten und dann ist eigentlich egal, ob da ein Sixpack ist oder nicht.
Ja, es gibt noch eine zweite Sache, die leider gar nicht so im Gespräch ist und zum Teil unterschätzt ist, das ist Charme. Also Charme ist überwältigend. Was nützt einem das schönste Gesicht oder der schönste Mensch, wenn er schamfrei ist? Also so ein charmantes Lächeln, das kann so vereinnahmend sein. Es gibt ja Menschen, die reden sich schön. Mhm. Die sind im Gespräch so lebendig und so charmant und haben so eine tolle Ausstrahlung.
Was ich auch toll finde, ist, wenn Menschen so ausstrahlen, dass sie so eine Leidenschaft für etwas haben, wo wir auch wieder zum Thema Berufung kommen. Du hast vorhin gesagt, manche Leute wählen sich einen Beruf, weil sie denken, das gibt ihnen Sicherheit beispielsweise. Aber es ist vielleicht nicht ihre Berufung. Das heißt, wie können wir denn, wenn wir jetzt in dem falschen Beruf sitzen, mehr unsere Leidenschaft leben? Also es ist ja auch manchmal eine riesen Umentscheidung, ne? Wenn ich also zum Beispiel Medizinerin bin und eigentlich gerne, was weiß ich, Sängerin geworden wäre, jetzt müsste ich ja quasi ein neues Studium beginnen und Gesang studieren.
Ich empfehle sehr hinzugucken, was jetzt tatsächlich da auch ein bisschen Sinn macht und ob ich die Singerei nicht doch weiter als Hobby pflege und meinem jetzigen Beruf vielleicht nochmal mehr abgewinnen kann. Also zu sagen, was kann ich denn machen, um mehr Sinn in meinen Beruf zu bekommen? Weil manchmal ist es tatsächlich von der Lebensphase schwierig, sich umzuentscheiden. Manchmal kann es Sinn machen, also wirklich diesen mutigen Schritt zu gehen. Aber ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die war Finanzbeamtin, die war 56 und die hat ihren Job überhaupt nicht gemocht. Aber Frau Stahl, sagen wir mal realistisch, wenn ich jetzt kündigen würde, würde ich auf so eine gute Rente verzichten und meine Ausbildung ist so spezifisch, wo soll ich denn unterkommen in meinem Alter? So. Und das waren ja durchaus vernünftige Überlegungen, weil Sicherheit ist ja nicht immer falsch. Ich sagte ja vorhin, viele wählen dann vielleicht aus Sicherheitsmotiven und weniger aus Leidenschaft, aber auch Sicherheit ist ja ein berechtigtes Bedürfnis, was auch beachtet werden muss. Und mit der habe ich dann gemeinsam drüber nachgedacht, wie sie innerhalb ihres Berufs wieder mehr Sinn erleben kann. Und dann hat sie drei Sachen beschlossen. Das eine war, dass sie sich nochmal ganz besonders mit der Finanzgesetzgebung auseinandersetzt. Sie hat auch nochmal eine Fortbildung gemacht, um im Grunde genommen ihre Werte mehr zu leben. Quasi den armen Schlucker nicht noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern die im Grunde genommen so ein bisschen zu beschützen. Also, dass sie ihre Werte mehr einbringen kann. Dann hat sie beschlossen, sich mehr für ihre Kollegen und Kolleginnen zu interessieren. Also wirklich zu interessieren, mit wem sie da arbeitet, Anteil zu nehmen an deren Leben. Und sie hat beschlossen, ihrem Vorgesetzten mehr Paroli zu bieten, dem einfach mehr entgegenzutreten und da nicht immer so angepasst und brav zu sein. Und das hat ihr mehr Lebendigkeit und viel mehr Sinn erleben wieder in ihrem eigenen Job gebracht. Also man kann auch mal überlegen, wenn es so wie bei ihr ist, wo es wirklich jetzt blöd gewesen wäre, da zu kündigen, was kann ich tun, um vor Ort wieder mehr Sinn und Farbe in meinen Job zu bringen.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Selbstfindung ist egoistisch.
Nee, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man selbst viele Baustellen hat, ist man viel eher geneigt, nur um sich selbst zu kreisen. Je mehr ich mich selbst gefunden habe, desto weniger muss ich mich mit mir beschäftigen. Das heißt, wenn ich bei mir selber bin, muss ich nicht ständig über mich nachdenken. Nachdenken tue ich über mich, wenn ich ein Problem habe. Und je weniger Probleme ich habe, desto mehr kann ich mich auf die Welt da draußen konzentrieren.
Mythos Nummer 2, man muss allein sein, um herauszufinden, wer man ist.
Das ist auch Quatsch, weil gerade in Beziehungen kann ich ja fühlen, was will ich, was will der andere, wo sind meine Grenzen, wo sind seine Grenzen. Ich brauche ja auch einen Spiegel. Mhm. Gerade im Spiegel von Beziehungen kann ich sehr gut lernen, wo ich eigentlich stehe und wo ich mich auch von anderen Menschen unterscheide.
Mythos Nummer 3, man muss sich selbst finden, um glücklich zu sein.
Sagen wir mal so, es macht das Leben leichter, auf jeden Fall. Weil ich dann oft auch viel bessere Entscheidungen treffen kann. Es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt sich selbst nicht so sehr reflektieren und sich vielleicht auch nicht wirklich selbst gefunden haben, aber die irgendwie auch so zufällig ganz happy mit ihrem Leben sind.
Das war der Mythencheck der Techniker.
In deinen Büchern gibst du viele konkrete Tipps und das würden wir jetzt auch ganz gerne mal probieren. Wie gelingt es, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und denen dann auch zu folgen? Gibt es da so eine Übung?
Ja, die Übung ist eigentlich Selbstaufmerksamkeit. Menschen, die sehr überangepasst sind, sind oft automatisiert selbst abgewandt. Also sobald ein anderer Mensch den Raum betritt, springt zu deren Programm an, wie ist der drauf, wie muss ich sein, damit wir miteinander klarkommen und so weiter und so fort. Und wenn sie dann auch Bedürfnisse oder Gefühle verspüren, dann werden die oft so ein bisschen reflexartig beiseite geschoben. Und diesen Prozess muss man bewusst verändern. Bewusst heißt, ich brauche da erstmal gewisse mentale Vorsätze, um diesen Automatismus da rauszuholen. Und Das kann gelingen, indem ich mich zum Beispiel über einen Tag verteilt immer mal wieder frage, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Und auch wenn ich im Gespräch mit jemand anders bin, eben mal mich zu fragen, wie geht es mir eigentlich mit dir? Und nicht immer nur zu fragen, wie geht es dir mit mir? Und einfach mal hinzufühlen. Es gibt ja nicht wenig Menschen, die haben sich gewisse Gefühle abgewöhnt oder die wurden abtrainiert. Es gibt Elternhäuser, wo zum Beispiel ganz schlecht mit Aggressionen des Kindes oder mit Wutgefühlen des Kindes umgegangen wird. Und die Kinder lernen dann früh, dass Wut was ganz Schlimmes ist und dass sie nicht wütend sein dürfen. Stattdessen sind sie dann oft traurig. Das ist oft so ein Frauenproblem. Ne? Anstatt wütend zu sein, ist die Frau dann traurig. Aber weil sie eben traurig ist, trifft sie falsche Entscheidungen. Zum Beispiel weiter bei dem Mann zu bleiben, weil er macht sie ja so traurig, dass er sich so verhält, anstatt dass sie mal eine gesunde Trennungsaggression entwickelt und sagt, bis hier und nicht weiter und so gehst du mit mir nicht um. Also wir brauchen ja auch eine gesunde Aggression, um überhaupt für uns sorgen zu dürfen. Und wenn diese Menschen dann merken, oh, da ist ja mal ein kleines Wutgefühl, das nicht sofort zu ersticken, sondern zu sagen, das darf jetzt mal da sein. Und wenn man merkt, dass man eben ganz schweren Zugang zu Gefühlen hat, dann kann man auch ruhig mal gezielt Filme aussuchen, die gewisse Gefühle einfach auch triggern. Film, wo es sehr viel um Ungerechtigkeit geht und Unrecht, dass man sich mal wirklich erlaubt, wütend zu sein. Man kann auch bewusst einfach mal Auslöser suchen.
Wir denken oft darüber nach, was andere von uns halten und vielleicht auch, was wir in denen auslösen, wenn wir Grenzen setzen. Wie geht man damit um, wenn man jemand ist, der jemand anders nicht verletzen will und den anderen Menschen ja vielleicht auch mag, aber spürt, dass das jetzt nicht mehr so optimal ist, dass diese Beziehung, diese Situation, das Gespräch einem nicht gerade gut tut? Wie kann man da rauskommen, wenn man ja eigentlich ein feinfühliger Mensch ist?
Indem man sich klar macht, dass es viel fairer ist, Dinge anzusprechen. Das ist ja das Problem oft bei Menschen, die sehr konfliktscheu sind und die häufig über sich selbst sagen, sie wären zu gut für diese Welt und dabei aber nicht beachten, dass sie nicht immer ganz fair sind. Weil wenn ich etwas nicht anspreche, hat der andere überhaupt keine Chance, sich richtig zu verhalten. Vielleicht habe ich ja eine Bemerkung, die eigentlich nett oder ganz harmlos gemeint war, völlig einen falschen Hals bekommen. Der andere hat aber keine Chance, es richtig zu stellen, weil ich es überhaupt nicht anspreche. Der andere hat aber auch keine Chance, sich zu entschuldigen. Der andere hat keine Chance, es nächstes Mal besser zu machen. Höhere Werte wie zum Beispiel Fairness, Offenheit, auch Zivilcourage können einem enorm das Rückgrat stärken und sind eine ganz gesunde Art und Weise, um sein Selbstwertgefühl zu stärken und seine Konfliktscheu zu überwinden. Also wenn ich mich mal wieder dabei ertappe, dass ich reflexartig schon wieder Ja sagen will, obwohl ich Nein meine oder dass ich irgendetwas, was mich kränkt, herunterschlucke, anstatt es anzusprechen, einfach mal innehalten und sich fragen, ist das jetzt eigentlich fair? Denn oft läuft es ja darauf hinaus, man ärgert sich nach innen, dann macht der andere vielleicht nochmal eine ähnliche Bemerkung, man ärgert sich noch mehr und dann mutiert der andere innerlich zum Feindbild. Der weiß aber immer noch nichts davon, weil von außen ist man ja immer noch freundlich, ne? Und dann wird man irgendwann link. Entweder zieht man sich aus dem Kontakt zurück oder man sabotiert oder was auch immer. Also ohne, dass der andere überhaupt eine faire Chance hatte. Und mit diesen Gedanken, denke ich, kann man da über seine Ich-Angst und seine Konfliktscheu auch hinaus wachsen, weil es geht ja oft nicht darum, den anderen zu verletzen, sondern es geht darum, dass man Angst hat, der andere könnte böse auf einen sein. Also es geht eigentlich um einen selbst sehr häufig.
Aber es kann ja auch passieren, dass der andere böse ist. Das heißt, man muss auch lernen, mit Konflikten dann einen Moment umzugehen, wenn die fair ausgetragen werden.
Richtig, aber da ist ja eben der Punkt, bin ich immer wirklich verantwortlich dafür, dass der andere böse ist? Oder ist das letztlich dann auch sein Problem, wenn er sich darüber aufregt, dass er eine angemessene Grenze erfährt und dann böse ist? Ist das wirklich mein Problem oder ist das eher das Problem dann von dem anderen?
Online stellen sich viele sehr positiv dar, so wie sie gerne gesehen werden würden. Da steckt ja vielleicht auch manchmal eine ganz traurige Seele dahinter. Welche Auswirkungen hat das auf diese Person, aber auch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer? Also das heißt, die Menschen, die sich auf Social Media umschauen nach Vorbildern. Kannst du noch mal kurz was dazu sagen, wie diese Selbstdarstellung insgesamt auf Social Media uns beeinflusst?
Also insgesamt hat sie, dazu gibt es auch Studien, halt viele negative Effekte, dass viele so das Gefühl haben, nicht mithalten zu können, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht genügend geregelt zu bekommen im Leben, weil wir können uns nicht nicht vergleichen. Und durch dieses Überangebot auf Social Media an Aufwärtsvergleichen halt schneller so ein Gefühl entsteht von, ich bin nicht dabei. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, dass Social Media natürlich auch ein großes Forum für Menschen sind, die früher das Gefühl haben, ich stehe allein da. Denn Social Media werden ja auch dafür genutzt, um auf Probleme hinzuweisen, zu sagen, hey, ich leide unter Depressionen, ich habe Panikattacken oder seht mir her, da sind meine Speckrollen. Und dadurch kann natürlich auch ein tolles Gefühl entstehen und steht es auch von, hey, ich bin da gar nicht allein. Auch da draußen gibt es Leute, denen es genauso geht. Weil Social Media sind ja einfach nur eine Struktur und wie wir sie nutzen, das hängt ja davon ab, von uns selber, ob wir es in die eine oder andere Richtung verwenden. Und auf Social Media kann man einfach beides beobachten. Mhm.
Hilft es bei der Auseinandersetzung mit sich selbst auch mal einfach den Ort zu wechseln, wegzugehen?
Ja, das kann insofern helfen, als dass man so aus einer alten Struktur, auch Rollenstruktur kommt. Na, also wenn ich jetzt hier in meinem Alltag immer bin, dann begegne ich ja auch gewissen Menschen, wo ich natürlich leicht geneigt bin, in gewisse Automatismen zu fallen, was meine Rolle betrifft, wie ich mich denen gegenüber verhalte. Und ich bleibe natürlich irgendwie auch in so, wie soll ich sagen, in meiner Denkblase so ein Stück weit. Ich bin ja selbst jemand, der wahnsinnig gerne Fernreisen unternimmt. Ich liebe das ja. Und das macht schon was mit einem, in so einer ganz anderen Kultur zu landen. Ja, das ist sehr inspirierend. Und wenn man mal krass den Ort wechselt, es muss ja auch nicht unbedingt eine Fernreise sein, es kann ja auch irgendwas Nähergelegenes sein, kann man tatsächlich manchmal auch mehr mit Abstand auf sich gucken. Man ist nicht so verführt, weil man andere Menschen trifft, die einen auch noch nicht so gut kennen oder die einen gar nicht kennen, in alte Rollenmuster zu schlüpfen. Insofern kann das durchaus hilfreich sein.
Ich habe das Gefühl, der Weg der Selbstfindung erfordert ein bisschen Mut. Wie ist es, wenn man scheitert? Also wie gehen wir mit diesen Herausforderungen im Kopf um?
Ja, scheitern kann man ja eigentlich gar nicht. Wie soll man auf dem Weg der Selbstfindung wirklich scheitern? Man kann höchstens sagen, oh, das wird mir jetzt zu viel. Ich höre jetzt mal wieder damit auf. Hier kommen so ganz alte Gespenster nach vorne. Okay, man kann natürlich auch, wenn man sagt, ich habe eigentlich ein dickes Päckchen zu tragen, weil es erfordert ja schon manchmal auch ein bisschen Mut, sich mit alten Verletzungen auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch nicht wenig Menschen, die tatsächlich auch Traumata davon getragen haben, von ihrer Kindheit, von ihrer Jugend. Und die müssen da ja auch nicht alleine durchgehen. Die können sich ja einen liebevollen Therapeuten oder Therapeutin suchen, der sie auf dem Weg begleitet. Also scheitern, das Wort würde ich in diesem Zusammenhang gar nicht in den Mund nehmen. Letztlich macht unsere Psyche ja immer Dinge, von denen sie meint, dass sie uns am besten beschützen kann. Mhm. Und wenn wir sagen, okay, irgendwie überfordert mich dieses ganze Selbstfindungsding jetzt hier, weil da kommen so Gefühle hoch, die mir echt wehtun, dann ist es ja von der Psyche erstmal gut gemeint, wenn sie sagt, dann lassen wir das jetzt erstmal sein, ne? Mhm. Und lenken uns wieder ab. Aber ich möchte Mut machen, weil es sich total lohnt, weil es auch wahnsinnig psychische Energie kostet, diesen Marathon des permanenten Verdrängens und Beiseite-Schiebens hinzulegen. Und wenn man sich diesen Gespenstern einmal so stellt, dann ist das vielleicht mal eine Phase des Schmerzes, aber dann wird es umso besser und dann ist auch gut.
Es gibt Praktiken, Sport, Meditation, Achtsamkeit. Ist das auch was hilft beim Selbstfinden?
Sport kann in beide Richtungen wirken. Das kann auch ausgesprochen selbst ablenkend sein. Ich kenne nicht wenige Menschen, die sind geradezu sportsüchtig, um sich im Grunde selbst zu bekämpfen und ihr darunterliegendes, aber nicht bewusst gefühltes und unreflektiertes Gefühl von ich genüge nicht irgendwie zu kompensieren. Also man kann sich auch regelrecht in Sport flüchten. Sport kann aber genauso gut auch unterstützend sein, ne, weil es stimmungsaufhellend ist, weil es einem auf eine gute Weise auch ein gutes Körpergefühl und gutes Selbstbewusstsein vermitteln kann. Und Meditation gilt das Gleiche. Das kann sehr, sehr unterstützend sein im Sinne von Achtsamkeit und sich klarer sehen. Man kann aber auch sozusagen ziemlich am Thema vorbei meditieren. Ich nehme mal so ein Beispiel, jemand leidet unter Bindungsangst. und reflektiert das aber nicht richtig, stürzt sich in die Meditation und verstärkt jetzt eigentlich sein Grundproblem mit dem buddhistischen Vorsatz, sich aus allen Bindungen zu befreien. Deswegen Meditation ist immer wichtig, auch im Zusammenhang mit Selbstreflexion zu betreiben, dass die sich wirklich gegenseitig auch ergänzen und unterstützen. Weil ich kenne einige Leute, die viel meditieren, aber denen ich nicht unterstellen würde, dass sie selbstreflektiert wären. Und natürlich kenne ich auch sehr selbstreflektierte Meditierende. Das ist immer so die Frage, wie man was benutzt.
Worauf kann man sich freuen, wenn man jetzt dieses Abenteuer eingeht, sich selbst zu finden? Wie erkenne ich dann, dass ich dann auch irgendwann bei mir selber angekommen bin?
Das ist, glaube ich, in erster Linie ein großes Gefühl der Lebendigkeit. Weil wenn ich bei mir angekommen bin, habe ich auch zu allen meinen Gefühlen einen ganz guten Zugang. Und ich fühle mich dem Leben gewachsen. Ich habe ein grundsätzliches Vertrauen darin, dass es da draußen eben auch gute Menschen gibt und vertrauenswürdige Menschen gibt. Ich habe oft gute Laune, zumindest nicht grundlos schlechte. Man kann mal einen schlechten Tag haben, aber in der Tendenz bin ich eher gut drauf, freue mich auf den Tag, fühle mich den Aufgaben gewachsen und habe das Gefühl, über ein paar Freundschaften oder auch eine Liebesbeziehung zu verfügen, wo ich das Gefühl habe, ich kann einfach so sein, wie ich bin und frei Schnauze auch plaudern.
Sagt Stefanie Stahl. Vielen Dank für diese Ausführung und vor allem auch für die vielen konkreten Beispiele. Und ich fühle mich jetzt noch motivierter und inspirierter. Und ich gucke mal, ob ich mich noch ein bisschen mehr selbst finde. Aber tatsächlich über die vielen Jahre, ja, ich glaube, jeder Mensch stellt sich da solche Fragen. Und ich glaube, es kann allen nur helfen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, danke dir. Danke dir auch für die guten Fragen, die du gestellt hast.
Danke. Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder nutze unsere Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören und bis bald.